Ja, meine Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Wir freuen uns, Sie zu einem weiteren Höhepunkt begrüßen zu dürfen. Mal wieder bestückt mit Eigenbräu aus Erfurt. Wir hatten ja auch schon Hartmut Rosa hier. Nicht nur fremde Stars, sondern auch unsere eigenen tragen vor. Da freuen wir uns sehr. Heute ist es Professor, hört man mich? Frank Ettrich. Der wirklich schon, er hat gerade selbst gesagt, zu den alten Möbeln von der Uni Erfurt gehört. Er ist schon seit 2001 Professor für Sozialstrukturanalyse, beziehungsweise war vorher 1994 schon an der PH Professor. Also das heißt, viele von Ihnen kennen ihn vielleicht schon aus anderen Kontexten. Er war auch Direktor der Willy Brandt School for Public Policy einige Jahre und außerdem noch regelmäßiger Gastdozent in Petersburg. Das muss man auch erstmal hinkriegen. In der Forschung beschäftigt er sich, wie Sie dann vielleicht schon wissen, mit Transformationsforschung, vergleichender soziologischer Theorie und Public Policy und lehrt natürlich regelmäßig im Master- und Bachelorprogramm der Staatswissenschaften an der Uni Erfurt. Ich glaube, ich sollte noch mal sagen, er hat gerade einen schönen Sammelband herausgegeben mit über Peter Glotz, der ja vor der Uni Erfurt wirklich ein wichtiger Mensch war, vor allem in der Gründungsphase. Und ist bis heute, also einerseits gelernter DDR-Bürger, das ist natürlich qualifiziert, einen über dieses Thema zu sprechen in besonderer Weise, aber auch in der Forschung gut vertreten zum Thema Marxismus. Also ich nenne nur in einem Handbuch über Wirtschaftssoziologie hat er einen Artikel beigetragen über Marxes Kapital. Also das zeugt ja schon von einer ziemlichen Expertise. Ebenso Sozialismus und soziale Fragen in einem Weber-Handbuch. Und ein Artikel über soziologischen Hegelianismus, über einen gegenwärtigen Soziologen Wolfgang Schluchter. Also wir sehen, Herr Ettrich ist in der Mitte der Marx-Forschung, wenn man so will, von Erfurt aus. Und wir freuen uns heute, einen Vortrag zu hören über Marx, Bilder im Sozialismus. Sie haben das Wort und auch die Leinwand.
Ja, vielen Dank, Herr Henning, für die nette Einführung des alten Möbels in der Form. Meine Damen und Herren, mit dem Thema des heutigen Abends, für mich auch ein Experiment, verlassen wir so ein bisschen das, was bisher diese Ringvorlesung, wenn ich das richtig beurteilen kann, charakterisiert hat, nämlich die Exegese, Interpretation, Rekonstruktion und Weiterführung gewissermaßen dieses gigantischen Kosmos von Marx'scher Theorie. Und vielleicht sogar auch die Umlaufbahn, den Orbit dieser Theorie. Das Thema selbst geht auf die Veranstalter zurück, Herrn Henning und Herrn Lindner. Und das Wenige, was ich dazu beigetragen habe, nämlich aus dem Singular und Plural zu machen, das Marx-Bild im Sozialismus und sagen, machen wir doch wenigstens Marx-Bilder, habe ich zunächst mal sozusagen als eine ganz willkommene Möglichkeit angesehen, über etwas nachzudenken, worüber ich schon lange nicht mehr nachgedacht habe. Ich habe es allerdings natürlich, da ich der Gutenberg-Galaxis immer noch angehöre, ja, vor allen Dingen so im Sinne von Geschichtsbildern gedacht und eine Differenzierung der im Wesentlichen schriftlich oder in Dokumenten vorliegenden Marx-Bilder gesehen. Und da gibt es ja mindestens 4 oder 5, wenn Sie so wollen, über die man dann reden müsste, deshalb also auch zunächst mal der Plural. Also es war gewissermaßen, oder es ist, ich sage dann noch etwas ausführlicher, der Aspekt des offiziellen sozusagen Marx-Bildes in Sozialismen. Es ist gleichgültig zunächst mal, ob wir über Sozialismus als Bewegung reden oder über die Systeme, die sich Realsozialismen nannten oder als solche verstanden. Wir haben dann natürlich so etwas wie ein Marx-Bild der Herrschaftsunterworfenen in diesen Systemen. Ja, wir haben dann eine hochdifferenzierte Debatte, nennen wir das mal, in der Wissenschaft von der Philosophie angefangen, bis etwa, wenn ich mein Fach nehme, Soziologie, kann es so etwas wie eine marxistische Soziologie im Rahmen des Realsozialismus geben. Und Sie haben dann natürlich auch so etwas, was man nicht vernachlässigen könnte oder dürfte, Marx als ein Medium oder die Theorie von Marx als ein Medium zur theoretischen Kritik und gegebenenfalls eben auch praktischen Anleitung dieser Kritik in der Auseinandersetzung zwischen den realsozialistischen Systemen gewissermaßen und jeweils marxistisch inspirierten oder sich als Marxisten verstehenden Autorinnen, Autoren. Also ich will drei wenigstens nennen. Inzwischen wird man so ein bisschen auch als Traditionsverwalter tätig, die etwa für die DDR wichtig waren. Also Robert Havemann, eines der wichtigsten Bücher, Dialektik ohne Dogma, 64. Das zweite dann Rudolf Barrow, gerade 40 Jahre, ja, die Alternative. Und das letzte, was wirklich immer noch erwähnenswert und lesenswert ist, der vormundschaftliche Staat von Dieter Henrich. Ja, Problem wäre, wenn wir uns das ansehen, der Marx wird immer weniger in diesen drei. Also Barrow ist Leninist zu dem Zeitpunkt, wo er das Ganze schreibt, und Habermann ist ein relativ orthodoxer Naturphilosophie-Anhänger. So, das wichtigste Buch, was es in dem Zusammenhang gibt, ist kein deutsches, ist ja auch mal beruhigend, nicht nur bei der Weltmeisterschaft, sondern ist von marxistischen Praxisphilosophen aus Ungarn, von Fehr, von Heller und von Markus, Dictatorship over Needs, das ist übersetzt ins Deutsche, der sowjetische Weg, die Diktatur über die Bedürfnisse, aus dem Jahre 82. Das kann ich jedem oder jeder, die sich mit so etwas beschäftigen wollen, empfehlen. Ich will aber heute nicht über diese Schichtungen sozusagen des mehr oder weniger verschriftlichten und in Dokumenten vorliegenden Marx-Bildes oder der Marx-Bilder reden, sondern eigentlich über meine zweite Dimension, nämlich die Marx-Bilder oder, wenn Sie so wollen, die Funktion und die Wirkungsweise der Marx-Bilder bei denen, die ich jetzt mal so ein bisschen weberianisch hochmütig als Herrschaftsunterworfene bezeichnet habe, weil man guckt sich ja im Zusammenhang mit sowas dann und hört sich mal den einen oder den anderen in der Stadt an, und es gibt eine Vielzahl von Dingen, die Mohr und die Raben von London, und jeder, der ist gewissermaßen in diesen 50er, 60er, 70er Jahren sozialisiert ist, hat das in der fünften Klasse gelesen, und viele, viele, viele andere Dinge. Kurzum, ich würde ganz gerne über etwas reden, worüber ich noch nie geredet habe, und ich bin den beiden wirklich sehr dankbar dafür, worüber ich eigentlich auch noch nicht systematisch nachgedacht habe. Also Sie sehen mir gewisse Dilettantismen, zu denen man neigt, nach. Ich möchte gerne über die politische Ikonografie des Marxismus reden. Das wird sehr rückschnittartig jetzt sein. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenigstens für die, die das nur am Beispiel der DDR, ich mache es nicht am Beispiel und nur am Beispiel der DDR, interessiert sind. Es gibt eine kleine Ausstellung, sozusagen parallel dazu, im Kommunikations- und Informationszentrum der Universität. Das sind also 20, wenn Sie so wollen, Plakate, kuratiert von einem Historiker, Dr. Thomas Kramer in Berlin, der von solchen Dingen lebt. Historiker müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen. Und vielleicht hat die eine oder andere von Ihnen sich das Ganze angesehen, so gewissermaßen als Werbeeinlage in das Ganze. Ich gebe eine kleine Liste rum, wenn mehr als 10 zusammenkommen, die Interesse daran hätten, weil der Herr Kramer brennt darauf, irgendwann mal so eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde über diese Ausstellung zu referieren, dann würde ich ihn einladen. Wie gesagt, er lebt davon, also man muss ein Honorar bezahlen. Das heißt, wenn ich alleine mit ihm stehe, macht es keinen Spaß. Das Ganze hat den Vorteil und wäre für den heutigen Abend insofern von einiger Bedeutung, weil es natürlich etwas, was ich wirklich nur holzschnittartig veranschaulichen kann, ihn wesentlich anschaulicher macht, in vielerlei Hinsicht. Ich mache jetzt einen Durchgang durch ein ganz bestimmtes Argument und dann gewissermaßen so ein gewisses Resümee mit ein paar theoretischen Fragestellungen, die sich auf diese politische Ikonografie beziehen. Ja. Also Sie alle haben, und da sind wir dann bei der politischen Ikonografie, Sie alle oder nicht alle, aber doch einige von Ihnen haben sicherlich das großartige Geschenk, ja, Chinas an die Geburtsstadt von Karl Marx und die Aufregung, die es da zumindest medial darum gegeben hat, diese 6,33 Meter, glaube ich, sind es, ja, die da stehen. Ich habe das so übernommen, wie das in der Zeitung stand. Sie müssen einfach sich vor Augen führen, also das ist ein Geschenk nicht nur Chinas, sondern, und das ist es immer noch, auch von der politischen Ikonografie her, ist natürlich die Volksrepublik China. Ja? Und insofern neben der Volksrepublik Vietnam eine der wenigen, wenn Sie so wollen, noch funktionierenden, wenigstens was die politische Ikonografie betrifft, funktionierenden Einparteiendiktaturen, wenn Sie so wollen, sowjetischen Typ, selbst wenn man das von ökonomischen her nicht mehr sagen kann. Politische Ikonografie und gewissermaßen das, was bei den meisten auch in, ja, wenn das mal Bürgergesellschaft von Erfurt übrig geblieben ist oder wo man sich noch erinnert, das sind sozusagen Marx-Bilder dieser Art. Ja, also das ist nicht unbedingt mein Lieblingsbild, das kommt gleich, aber Sie sehen das, das Jahr 83 in der DDR gewesen und der Künstler Herr Gehrig ist, also hat mehrere davon gemacht, ich habe auch gleich noch ein paar so als Einstieg. Karl Marx lebt in unseren Taten und Sie haben da sozusagen die Realität der Schlange auf der einen Seite und das Bild des Armen, in dem Falle mehr oder weniger sicherlich freiwillig da hängen. Karl Marx, wir können das noch ein bisschen weiterführen. Das ist mein Lieblingsbild. Der eine oder andere wird das kennen von Ihnen. Das ist also, wenn Sie so wollen, Marktstraße, Übergang zur Großen Arche. Ein fruchtbarer, also Obst- und Gemüseladen in der Zeit. Und Sie sehen, wir ehren Karl Marx in unseren Taten. Das Hauptproblem dabei ist natürlich, viel Obst und Gemüse ist nicht dabei zu sehen. Ja, und ich könnte jetzt ein bisschen ironisch sagen, so gegenwärtig ist das ein Souvenir- und Geschenkeladen, der ist voll mit Dingen, ist aber auch nicht wirklich weniger leer, letztendlich von unter einem bestimmten Gesichtspunkt als dieser Fruchtbarer. Aber das ist vielleicht ein bisschen opak von meiner Seite. Ja. Ja, das finde ich sehr gut. Marxismus, das ist Theorie und Praxis der SED, ja, im Kinderwagengeschäft. Und das Gleiche dann nochmal, wenn Sie so wollen, natürlich auch in dem Zusammenhang, also ein Brautwagen, Kleider und ähnliches Geschäft in diesem Zusammenhang. Also das will ich Ihnen nur dokumentieren, das ist ein bisschen verzerrend. 83 ist ein ganz wichtiges Jahr gewesen, jetzt nicht nur für unseren Zusammenhang, sondern insgesamt für letztendlich die Wirkung von Marx, ich würde mal sagen europäisch, weil es ist letztendlich der Versuch gewesen, auch zwischen den realsozialistischen Systemen und den marxistisch inspirierten oder sich um Marx in irgendeiner Weise bemühenden europäischen sozusagen Bewegungen und Parteien einen Konsens herzustellen. Also Sie sehen, und das sollte es erstmal bringen, bisschen mehr finden Sie und ausführlicher alle Bereiche vom Schulbuch über das Gedicht bis eben hin auch zu solchen Alltagsproblemen. Vielleicht kann man es so formulieren, für die das nun völlig fremd ist vom Erfahrungshintergrund her, sozusagen eine gewisse Alltäglichkeit, Durchdringung des Alltags zunächst einmal im ganz basalen Sinne mit Bildern von Marx. In der, wenn Sie so wollen, politischen letztendlich Ikonografie von entscheidender Bedeutung natürlich sind die Hoheitszeichen der Ausdruck gewissermaßen der Berufung auf Marx, den Sie nun nicht nur gewissermaßen im Alltag finden, sondern der dann das gesamte Staatssystem bis hinein in seine spezifischen Formen der Symbolisation kennzeichnet. Der höchste Orden waren Karl Marx Orden, ja. Also von der Losung der Währung Marx auf dem 100-Mark-Schein, Briefmarken. Ich könnte das noch weiterführen. Seit 1953 gab es eine Karl-Marx-Stadt, das war Chemnitz, eine Karl-Marx-Universität, das war die Universität Leipzig. Wir könnten das jetzt, also gucken Sie sich das einfach wir könnten das unendlich weiterführen. Ich will einen Punkt deutlich machen. Wir reden damit über etwas, also wenn ich die Frage sagen so formulieren darf, warum ist das eigentlich so? Ja? Welche Rolle spielt der Marx in all diesen Bereichen, über die wir da und die man sich da heute im Grunde genommen immer noch mit diesen Dokumenten vor Augen führen kann? Die realsozialistischen Systeme verstanden sich als marxistisch-leninistische Systeme, ja? Die im Grunde genommen eine legitimatorische Basis hatten in der sogenannten marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Welche Rolle spielt da das Marx-Bild? Also, oder spielten die Marx-Bilder und dieses hohe Maß sozusagen der Visualisierung dieses Anspruchs eben mit dem Konterfei von dem Jahr 1883 schon verstorbenen Karl Marx? Ich rede damit über etwas, meine Damen und Herren, um das von der Systematik her zu machen, jetzt mache ich das in 3 oder in 4 Schritten, was ich für den schwächsten Teil der Marx'schen Theorie selber halte. Sie können vieles und Sie haben vieles gehört hier schon, also wir können ohne Probleme die Marx'sche Theorie fortführen zu einem Ökomarxismus. Bei allen Problemen, die es gibt mit Feminismus, lässt sich aber mit der Marx'schen Theorie, ich meine, das ist ja, auch wenn ich gleich ein Bild zeige, aber es ist nun mal nicht Moses, lässt sich einiges oder im Grunde genommen in Fortführung machen. Sie können Feminismus und Marxismus zusammenbringen. Sie können heute eine antikoloniale und postkoloniale Debatte natürlich in marxistischen Termini und in Weiterführung der marxistischen Theorie führen. Der allerschwächste Teil der Marx'schen Theorie, und das ist im Grunde genommen eigentlich schon angelegt in der Theorie selbst, deshalb mache ich da ein paar Bemerkungen, ist aber die Tatsache, dass sich, wenn Sie so wollen, politische Ordnungen, und ich will nur diesen Bereich zunächst einmal, und auch Bewegungen, und heute ist das eine Selbstverständlichkeit für die meisten von Ihnen und für uns, sozusagen visualisieren müssen, in Bilder überführt werden müssen, wenn sie in irgendeiner Weise wirken. Und Marx ist in diesem Punkt, das wäre eine These, Herr Henning und Herr Lindner werden sich dann auf mich stürzen, aber ich glaube, ich kann sie vertreten. In einem Punkt ist der Marx damit, auch wenn man ihn als Sozialtheoretiker, als Gesellschaftstheoretiker liest, mit Sicherheit dem guten Thomas Hobbes unterlegen. Also Sie haben beim Hobbes schon im Leviathan nicht nur dieses, nicht von Hobbes selbst stammende Frontispitz sozusagen über den frühmodernen Staat, sondern Sie haben auch eine Theorie des Bildes und die Funktion von Bildern für die Aufrechterhaltung sozusagen vertragstheoretisch begründeter sozialer Ordnungen. Das finden Sie bei Marx nicht. Ich mache es mal ein bisschen biografisch, weil wir über die Marx-Bilder reden. Vielleicht sozusagen so ein bisschen von den Dingen, wie gesagt, nur sporadisch ansprechen will. Natürlich ist das zunächst einmal ein Erbe, wenn Sie so wollen, der Tradition, in der der Marx steht. Und diese Tradition beginnt spätestens bei Platon und reicht bis zu Hegel. Und das ist das Höhengleichnis, das den meisten von Ihnen, die schon mal in die politische Theorie hineingehört haben, das ist ein ganz wichtiges, ist die Abwertung des Bildes. Ja, also für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Bei Hegel selbst, ja, der noch keine Fotografie in der Form natürlich von sich machen lassen konnte, also da wurde man gemalt oder es gab dann die Lithografien und bei einer dieser Lithografien hat der Hegel, und das ist, wenn Sie so wollen, genau die sozusagen Position auch des jungen Marx, bis noch in diese Form dann von Überzeugungen. Wer mich kennt, wird mich hier erkennen. Ja? Also das Bild von Hegel ist ein gutes, und zwar nicht, weil er gut getroffen wurde, ja, sondern weil es tatsächlich der Ausgangspunkt, aber nur der Ausgangspunkt, also ich wage es nicht zu sagen, gewissermaßen die Erscheinung sei, von der her man her eben den Kosmos des hegelschen Denkens und der hegelschen Philosophie, meinetwegen auch Biografie, erschließen kann. So, und im Grunde genommen ist der Marx in dieser Tradition aufgewachsen, kann man sagen, hat sich von ihr versucht zu emanzipieren, und das ist wie bei vielen Dingen, die Marx'sche Theorie ist kein geschlossenes, wenn Sie so wollen, Werk, sondern es ist ein Prozess, der auch zum Zeitpunkt des Todes nicht abgeschlossen ist, egal welchen Bereich man nimmt, ist bei ihm, wenn Sie so wollen, letztendlich etwas, was er, also ich würde sagen, wenn überhaupt rudimentär verfolgt hat. Das hat, wie gesagt, 3 Ursachen. Die erste Ursache, würde ich sagen, in einem Punkt bleibt Marx ein Aufklärungstheoretiker, das ist die Religionskritik. Ja, der Religionsbegriff von Karl Marx ist immer noch der sozusagen von Feuerbach, der Ausgang der Religionskritik. Und selbst wenn da steht, sozusagen für Deutschland ist die Kritik der Religion im Grunde genommen abgeschlossen, geht er über diesen Punkt nicht hinaus. Herr Henning hat sich gleich weggesetzt, hat irgendwo mal gesagt, Marx sei kein Religionsfeind gewesen, das ist mit Sicherheit so, also kein Gegner von Religion, nicht in der Form des militanten Atheismus, wie es da auch in seinem Namen passiert ist. Aber die Religionskritik als solche ist ganz hegelianisch, deshalb kein Problem mehr für ihn, weil da alles gesagt ist, was dazu zu sagen ist. Ja? Und insofern kann man davon ausgehen, das ist ein ganz großer Fehler, ja, in dem Zusammenhang. Dann, wie gesagt, das Visualisierungsproblem als solches, ja. Und dann natürlich die Tatsache, dass sich so etwas wie Bewegungen, Parteien, letztendlich auch die Medien, die Fotografie entsteht sozusagen parallel zum Marx'schen Werk selbst. So, also ich würde sagen, das Problem der Visualisierung von, ja, und jetzt nenne ich das mal sozusagen im Soziologendeutsch, von Ordnungen ist ein ganz, ganz schwacher Punkt für den Marxismus selbst. Sie werden das gleich nochmal sehen, dass das dann ein riesengroßes Problem wird. Das ist die erste Fotografie von Karl Marx. Es gibt 15, die verbürgt sind von ihm. Es gibt keinen von der Familie, es gibt ein paar mit den Töchtern. Das ist 1861 sozusagen das erste, die erste Fotografie und parallel im Grunde genommen mit der Ausbildung auch eines Zeitschriftenmarktes, ja, der allmählichen Ausbildung, auch wenn Sie so wollen, der Bahnhofskioske und Ähnlichem und der Entstehung natürlich einer sozialdemokratischen, wenn Sie so wollen, jetzt erstmal sozialistischen Bewegung, erhält das Bild, ja, erhält sozusagen zunächst mal auch im Sinne des Porträts eine ganz zentrale Rolle. Allerdings ist mit Sicherheit Marx nicht derjenige, der, also er macht es mit, ich komme gleich nochmal darauf, aber der eigentliche, wenn Sie so wollen, für den Marx selbst, auch in der Konkurrenz mit dem, der das viel, viel besser kann. Sie haben es gerade gelesen an dem Zitat, Ferdinand Lassalle, ja. Marx versteht sich primär als Wissenschaftler und nur sehr unwillig geht er auf diese Dinge ein. Das beginnt eigentlich schon zu seinen Lebzeiten, kommen gleich nochmal darauf, aber er selber ist da mit Sicherheit nicht der, über den man reden müsste. Das ist nun die am stärksten, wenn Sie so wollen, verbreitete Fotografie von Marx, also von diesen 15, die es da verbürgt gibt. Ja, das ist eine Fotostrecke, würde ich sagen, 72 gemacht und davon gibt es sozusagen mehrere Sitzstellungen von ihm. Sie ist deshalb verbreitet und dann geht das natürlich los in einem Maße, wie man sich das kaum vorstellen kann, als der Engels nach dem Tode von Marx da 1200 Kopien nochmal bestellt und dann nach 1867 ist der erste Band des Kapitals erschienen und da wird das Bedürfnis danach, Fotostrecken und Ähnliches zu haben, wird gigantisch und Marx schickt sich in das Schicksal und dann kommt eine gewisse Eitelkeit, kann man durchaus, glaube ich, auch ganz persönlich nehmen, dann guckt er schon ab und zu mal, ob er da ganz positiv sozusagen herüberkommt. Ja? Das geht also, wie gesagt, in den 70er Jahren los. Das ist jetzt einfach nur eine Postkarte sozusagen aus der französischen sozialistischen Bewegung. Sie sehen, also hier haben wir den Marx dann schon als Moses, ja? Die große sozusagen die Arbeitermassen gewissermaßen im Hintergrund und darunter haben sie dann die Proletarier am Netz verlieren lassen. Also ganz, ganz, wenn Sie so wollen, zaghaft und eigentlich gegen die selbstverständliche Intention und vor allem das Verständnis von Bildern, von Visualisierung bei Marx, kommt da eine Lawine ins Rollen, die dann also in den 20er, 30er Jahren, vor allen Dingen dann natürlich in Sowjetrussland, der Sowjetunion, gigantisch annimmt, aber sie ist schon da, wenn Sie so wollen, also wenn wir das so mal gestatten, Sozialismus als Bewegung setzt ein mit einer sich formierenden Arbeiterbewegung und Marx ist immer der Meinung, die Auseinandersetzung, die er mit allen alternativen sozusagen Strömungen da führt, ist rein sachlicher Natur, ja? Also auch die gewissermaßen Auseinandersetzung mit Lassalle, wenn Sie in die Briefe hineingehen, müssen Sie auch feststellen, er schickt auch Bilder an Lassalle und nicht ganz unstolz darüber. Also, nee, das war schon so. Gut, wir sind damit, also wenn Sie so wollen, schon können Sie das gerne ganz ausführlich, also für die Sozialdemokratie ist also das Marx-Bild, in diesem Sinne, wie wir es jetzt hier so ein bisschen diskutieren, ist auch schon dokumentiert. Es gibt ein sehr gutes Buch, was diejenigen empfehlen, die sich für diese Seite Ikone Karl Marx interessieren, Kultbilder und Bilderkult, das ist also Stadtmuseum Trier, eine Ausstellung, in der das sehr gut nochmal zusammengefasst wird, sehr ausführlich. Wir machen eine ganze jähe Zäsur. Also wir sind im Jahre 1918 und das Jahr 1918, da entsteht in Sowjetrussland in St. Petersburg sozusagen das erste Rose-Marx-Denkmal in der Form. Ich erzähle ein paar Dinge zum Hintergrund. Über die Spezifik, die natürlich sozusagen die, ja eigentlich ist es ein Kulturtransfer, die Spezifik des Transfers des westeuropäischen Marxismus nach Russland bedeutete. Zwei oder drei Bemerkungen mache ich einfach, weil eine sehr wichtige Person hat mir mal, also auf die Frage, was verstehst du unter Sozialismus, in erster Linie die Sozialdemokratie. Also die Sozialdemokratie spaltet sich Anfang des 20. Jahrhunderts und es gibt das schon gewissermaßen in den westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien. Also wenn Sie 98 Stuttgart, ist das Eduard Bernstein und zentral, aber natürlich weltgeschichtlich, weil der Marxismus ist im Unterschied zu allen anderen Theorien, mit Habermas gesagt, geschichtsmächtig. Das heißt, eine Bewegung, die dann sich irgendwie auch zum System, weltgeschichtlich ist das Jahr 1902 ganz entscheidend, wo sie sozusagen mit Marx eine Strömung letztendlich etabliert finden im russischen Kosmos der politischen Auseinandersetzungen. Ich werde mich ganz kurz fassen, sonst sind die 45 Minuten, um also die, sozusagen der Bolschewismus, die Bolschewiki im Unterschied zu den Menschewiki. So, und da haben sie diese Strömungen und wir haben dann die Oktoberrevolution, ja, die große Oktoberrevolution, einen Staatsputsch, in dem gewissermaßen Staatsmacht übernommen wird in einem Land, das primär agrarisch ist, ja, das also territorial eine ganz andere Dimension hat, in der Erwartung, meine Damen und Herren, dass es in Deutschland sehr schnell, 1917 sind wir, 1918, sehr schnell eine Revolution geben wird, die gibt es dann da nicht und wenn Sie sich das sozusagen historisch ansehen, dann ist gewissermaßen, und das nehmen Sie jetzt bitte ironisch von mir, die eigentliche Figur, die daraus die Konsequenzen zieht, in der Form, wie man das machen kann, ist Josef Vissarionowitsch Tschukaschwili, genannt Stalin, der dann 29 sagt, also lasst die Träumereien und wir müssen Sozialismus in einem Lande aufbauen. Damit ist die ganze marxische Theorie weg, aber nicht, wenn Sie so wollen, die Visualisierung von Sowjetmacht und Sowjetordnung in der Sowjetunion. Also das geht 18 los auf dem Höhepunkt des Chaos und wenn Sie so wollen in der Mitte des Bürgerkrieges und zwar ganz einfach deshalb, weil ich sage das ein bisschen lax, damit Ihnen das deutlich, weil natürlich auch nach der Bodenreform und nach einigen anderen im Grunde genommen die Sowjetmacht überhaupt keine Legitimationsquellen mehr in diesem System hat und damit anfängt etwas zu tun, was man dann kommt gleich nochmal darauf zu sprechen, vielleicht mit politischer Religion im russischen Stile praktiziert. Also der Begriff der Ikone ist für westeuropäische kulturelle Zusammenhänge ist mir dann immer ein bisschen zu stark, sozusagen religionswissenschaftlich geprägt. Für Russland und für die russische Kultur, die spezifisch semiotische ist, also sehr stark über Zeichen funktioniert und in der sie von dem Bildungshintergrund eine ganz andere Dimension, wenn Sie so wollen, von zunächst einmal Unaufgeklärtheit haben, bis im Übrigen auch in die philosophische Debatte. Bitte denken Sie daran, dass das orthodoxe Christentum keine Scholastik kannte. Und alles, was wir tun, inklusive dieser Abende der Beschäftigung von Herrn Lindner und Herrn Henning, beruht letztendlich auf den formalen Voraussetzungen der Scholastik. Ja, also Logik und Ähnlichem. So. Also das geht, wenn Sie so wollen, je prekärer die Sowjetmacht ist, bis hinein in den ersten in den Zweiten Weltkrieg, umso stärker sind natürlich die Berufungen auf den Marx und den Versuch über die Visualisierung der Wissenschaftlichkeit im Bild von Marx. Also wir haben eine Weltanschauung und die ist, ich komme gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang, und die wird garantiert mit dem Gründervater und dann gibt es noch ein paar Nachfolger, die alle das im Grunde genommen genauso weiterführen, wie das der Marx begonnen hat. Ich muss nicht sehr viel, wenigstens für die, die das interessiert, sagen über die Entstehung der DDR. Drei oder vier Bemerkungen sind von Bedeutung. Also es hat natürlich auch wiederum nichts mit Marx zu tun. Es ist die Folge des Zweiten Weltkrieges. Ja, es ist im Grunde genommen die Etablierung eines Sicherheitsgürtels durch die Sowjetunion, die lange Zeit noch gar nicht so klar war, will sie eigentlich einen zweiten deutschen Staat. Und es ist die Möglichkeit einer im Grunde genommen ganz winzigen, wenn Sie so wollen, Clique von KPD-Funktionären, Macht zu übernehmen. Nur die Macht zu übernehmen, sozusagen im Windschatten der sowjetischen und der Roten Armee-Bajonette, bedeutet natürlich auch noch nicht eine soziale Ordnung zu etablieren. Also was macht man also in diesem Zusammenhang? Und da geht ganz, ganz schnell, und zwar jetzt nicht mal so sehr in Berufung auf die eigene Tradition, die sind in der Bundesrepublik, in der Sozialdemokratie, da haben wir Godesberg, die Auseinandersetzung mit Marx und mit Volkspartei oder Klassenpartei, wo es auch zu einer Relativierung, einer Pluralisierung, wenn Sie so wollen, der Visualisierung der Vorgänger kommt. In der DDR beginnt das hier, und das habe ich einfach nur ausgewählt, Sie finden wiederum ein bisschen mehr da im Titz, also Sie sehen da oben, das ist erstmal das Wichtige, nicht? Der Marx, der Engels, der Lenin und zu dem Zeitpunkt 50 die Grundlagen der Stalin natürlich noch. Und dieser dritte Parteitag der SED ist deshalb wichtig von den älteren Jahrgängen. Warum ist der wichtig? Pauker, einmal Pauker, immer Pauker. Weiß das noch jemand? Weil zu dem Zeitpunkt im Grunde genommen, deshalb ist das gar nicht so unwichtig in diesem Zusammenhang, man zu der Entscheidung kommt, also wir müssen jetzt nicht mehr sozusagen eine bürgerlich-demokratische oder auch volksdemokratische Grundordnung, sondern dieser Parteitag verkündet die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus, was nichts anderes bedeutet als die institutionelle Sowjetisierung der Ostdeutschlands. Ja? Und damit natürlich auch, wenn Sie so wollen, in der politischen Ikonografie der vollständige Übergang allmählich, aber mit großer Konsequenz zu dem, was man in der Sowjetunion beobachten würde. Das wird dann letztendlich 53, da ist noch nicht dieses sozusagen der große Marx-Kopf, aber 53 wird halt Chemnitz ein industrielles sozusagen Zentrum, ein Zentrum der Arbeiterbewegung in Sachsen, in Ostdeutschland, wird in Karl-Marx-Stadt gewidmet. Und der große Marx-Kopf, ja, der das Ganze sozusagen dann mit Monumentalisierung, wie sie halt aus der stalinistisch, wenn Sie so wollen, russischen Tradition kommt, ist 60 in Auftrag gegeben. Ja, also das muss man wissen. Also das sind die frühen Anfänge für das Ganze. Das heißt, hier ist der Künstler, ein Lenin-Preisträger und verdienter Künstler des sowjetischen Volkes, Lev Kerpel, der hat also viele, viele, viele ähnliche, wenn Sie so wollen, monumentale Statuen von Lenin, von Marx, von Stalin und noch von einigen anderen da hervorgebracht. Gleichzeitig beginnt etwas anderes, spätestens Mitte der 60er Jahre, was ich nur mit, und ohne, dass ich den Zusammenhang mit Lev Kerpel jetzt stellen will, sondern ich will Ihnen das nur deutlich machen. Das ist ein Bild von Frida Kahlo. Sie wissen, das ist eine der wichtigsten naiven Künstlerinnen sozusagen, die nicht nur über ihre Krankheit, sondern natürlich auch über bestimmte Probleme der damaligen Dritten Welt heute hochbegehrte Bilder gemalt hat. Aber Sie sehen auch hier, Sie haben da, wenn Sie so wollen, eine Ikonisierung von Marx, denn der schwebt da auch drüber, ob als Sonne oder was auch immer, der Bart eignet sich dafür. Zwischen 65 und 75, einfach als Stichwort, meine Damen und Herren, wird der Export von Marx-Bildern, also so wie wir das jetzt noch in diesem Jahr mit China erlebt haben, deshalb habe ich das zu Anfang benannt, wird zum Teil der Kulturpolitik, soweit sie Außenpolitik ist. Also Sie finden, ich weiß nicht, ob Sie heute noch da sind, in Mosambik, in Angola, in Äthiopien, finden Sie als Gastgeschenke der DDR Marx-Bilder, Marx-Statuen. Das gehörte gewissermaßen zum Geschäft der Diplomatie und auch zum Geschäft der Staatsbesuche. Und hier haben Sie aber so etwas in einer ganz anderen, wenn Sie so wollen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Also das ist gewissermaßen der Höhepunkt auch der Berufung in den Befreiungsbewegungen, in der politischen, kulturellen, in der ästhetischen Debatte sozusagen in all den Ländern, die im Grunde genommen noch überhaupt nicht, und das ist wiederum in Anführungsstrichen, eigentlich für die Grundlagen des Sozialismus geeignet werden. So, na, und schließlich sind wir dann sozusagen bei dem, was Sie ja immer noch in dieser Form beobachten können, also das berühmte Marx-Engels-Denkmal auf dem damaligen Marx-Engels-Platz. Sie müssen einfach sehen, das symbolisiert natürlich vom Räumlichen her dahinter, das ist der Palast der Republik. Daneben ist das Staatsratsgebäude, Palast der Republik ist gleichzeitig das Parlament, also die Volkskammer, und auf der anderen Seite drüben der hässlichste Bau bei dem Ganzen war dann für die Studierenden war das Hochschulministerium in dem Zusammenhang. Also, und das sozusagen nicht nur in Bronze gegossen, sondern für die Ewigkeit auch in Stein gemeißelt. So. Sie kennen das Ganze, ja, also das Marx-Engels-Denkmal von Ludwig Engelhardt, dann 90 auf dem Höhepunkt gewissermaßen der Umbrüche. Und ich habe das hier nur einmal gewissermaßen als Abschluss der kleinen Bilder vorgenommen. Und wir sind unschuldig, sind wir das? Fragezeichen, ja. Und, das werden wir heute nicht diskutieren, beim nächsten Mal wird alles besser. Ich will ein paar Konsequenzen ziehen und das an einer Systematisierung, wenn Sie so wollen. Die, das Problem, was ich jetzt also wirklich nur ganz, ganz exemplarisch vorgeführt habe, von Marx über den Versuch, Ihnen das deutlich zu machen, die Visualisierung im Sozialismus als Bewegung, die Visualisierung in den sozialen, in den gesellschaftlichen Systemen, die halt sowjetischen Typs sind zu dem Zeitpunkt. Und es gibt eigentlich keine anderen, wo im Grunde genommen das Marx-Bild, wenn Sie so wollen, zu einem Medium der Kommunikation wird. Nur wir haben eine Interpretation dieser Dimension gewissermaßen in der Debatte. Ich sagte, das ist das schwächste Glied, wenn Sie mit Marx oder mit der marxischen Theorie arbeiten wollen. Dann haben Sie im Grunde genommen drei Angebote Sozialismus so ein bisschen zu interpretieren. Das ist, und jetzt nehme ich mal einen Begriff, den ich inzwischen gar nicht mehr so besonders mag, weil er vollständig falsch gebraucht wird, idealtypisch. Das heißt, man im Grunde genommen hebt bestimmte Merkmale hervor, um zu differenzieren. Natürlich finden Sie das niemals, Zitat der alte Weber, in reiner Form. Ja, also Sozialismus als Utopie, Sozialismus als Wissenschaft, dann haben wir eine Debatte über Mythos und dann haben wir natürlich eine Debatte über politische Religion. Die sind auch bestimmten politischen und philosophischen Traditionslinien zuzuweisen. Ich glaube, was Konsens ist und was eigentlich vorgegeben wird von Marx selbst schon, und zwar durchaus, und in dem Falle kann man das Kommunistische Manifest heranziehen, also wenn Sie das dritte Kapitel sich da ansehen, die Übersicht über die Sozialismen, das ist eine, wenn Sie so wollen, der brillantesten Wissens- und soziologischen Analysen, die Sie bei Marx finden können, also gewissermaßen der Reaktionäre, der Kleinbürgerliche und der Konservative, das wäre der bürgerliche Sozialismus, die Zuordnung, also da macht er das, was eigentlich dann immer ihm unterstellt wird, ja, in der Form. Utopie meint hier aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, wenn Sie so wollen, Sie haben so etwas wie Utopien als das ganz andere, also wenn Sie so wollen, Fremdwort eschatologische Holismen, das heißt, etwas, was religiös letztendlich die Eschatologie, die Erwartung gewissermaßen einer lichten Zukunft als ein ausgemaltes Gesamtbild. Ja. Campanella bei Morus, bei allem, wenn Sie so wollen, parawissenschaftliche Projektionen, wenn Sie so wollen, von Endzuständen, eben ein Kommunismus der Zukunft, wie immer man den dann im Einzelnen sich ausmalt. Das spielt zu Zeiten von Marx und wenn Sie so wollen, auch lange Zeit danach und heute natürlich wieder eine ganz große Rolle, also der Frühsozialismus, Anarchismen sind sehr, sehr viele, die sich auf so etwas beziehen. Beispielsweise in Russland ganz wichtig, die Narodniki und die Sozialrevolutionäre. Kropotkin ist eigentlich ein Anarchist, aber neigt auch dazu, sozusagen so einen Bauernsozialismus auszumalen. Gut, Sie wissen, dass der Marx im Grunde genommen, wenn Sie das Manifest sich ansehen, dieses dritte, das halt er der Meinung war, das ist eben, wenn Sie so alles sehr gut gemeint und das ist auch ganz, ganz wichtig zur Mobilisierung, aber es ist utopisch, es ist nicht wissenschaftlich. Ja? Während der Anspruch, und der ist bei Marx, wenn Sie so wollen, implizit, ich sage gleich nochmal etwas, Wissenschaft zu sein, also Marx will Wissenschaftler sein, wenn wir es zunächst erstmal von diesem Gesichtspunkt aussehen, ein ganz bestimmtes Wissenschaftsverständnis setzt eigentlich erst ein, und dann sind wir in der zweiten Phase dann schon vom Sozialismus, wenn man sozusagen die Erfindung des Marxismus ist ein Buchtitel, da liest man zwar nichts über den Marxismus drin, aber wie junge Männer und in dem Falle dann auch eine junge Frau, nämlich die Luxemburg, dazu kommen, also so eine ganz bestimmte Interpretation vorzulegen. Ja? Also ich nenne das hier mal Marxismus der zweiten Internationale, Kautsky, Bernstein, Guest, der Jaurès, Rosa Luxemburg und einige andere. Die Begründung hier ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist natürlich der Versuch, eine rationale Begründung für sozusagen ein sozialistisches Projekt, ich sage gleich nochmal was zum Projekt, vorzulegen, ohne utopisch sein zu wollen. Das bedeutet letztendlich nur, ja, bestenfalls eine wissenschaftliche Konditionalprognose. Ja, also wenn dann, ja, wenn das und das eintritt oder wenn das und das richtig ist, dann folgt daraus das und das. Ja, also wenn Sie die Marxischen sozusagen Versuche mit historischen und welthistorischen Zeitstufen, also sogenannte Stufentheorien, würden die Neukantianer sagen, wenn sie sich das ansehen, dann sind das Versuche, damit zu experimentieren, indem ich im Grunde genommen auf der Grundlage von logischen Mechanismen versuche, zu so etwas zu kommen, freie Assoziation sozusagen der Individuen, ja, die individuelle Entwicklung des Einzelnen als Voraussetzung der individuellen der Entwicklung aller und. Für Marx war, und das ist immer der Anspruch, den Sie in all diesen Ansätzen finden, selbst wenn Sie dann ein bisschen was anderes machen, Kommunismus nicht mehr als Utopie zu formulieren, sondern als Bewegung. Und damit sind wir eigentlich in dem drin, was man, wenn Sie so wollen, Sozialismus als sozialistische Bewegungen, Parteien und Ähnliches. Das heißt, Programmdiskussionen, die ausgehen von Situationsanalysen und Definitionen, sich vorstellen muss. Ich hoffe, es ist zu sehen. Also hier haben wir im Grunde genommen die Kritik der politischen Ökonomie als die Grundlage für ökonomische Prognosen und dann so etwas, einfach um ein bisschen zu verfremden, eine materialistische historische Gesellschaftstheorie. Das ist sehr früh schon und zwar nicht nur in Sowjetrussland in Frage gestellt worden durch eine Vielzahl von, wenn Sie so wollen, Ansätzen. Einer der wichtigsten ist sozusagen über die Gewalt 1908 Sorel, ja, der gesagt hat, also damit holt man, dass man etwa keinen Arbeiter im Grunde genommen hinter dem Ofen hervor. Ja. Das ist eine rein elitistische Konzeption. Wissenschaft ist immer nur etwas, was wenige machen. Die Intellektuellen wollen sozusagen den Massen vorschreiben, was zu tun ist. Ja, das ist so ein typisches, egal ob ich es dann, bei Gramsci ist der Versuch vorhanden, das sozusagen mit der kulturellen Hegemonie noch ein bisschen umzuformulieren, aber letztendlich bleibt es auch ein, wenn Sie so wollen, elitistisches Grundkonzept, ein Avantgarde-Konzept. Was wir brauchen, ist eine Bottom-up-Bewegung und das ist bei ihm gewissermaßen mit dem Generalstreik verbunden, also sozusagen die spontane Massenbewegung der Arbeitenden und die ist mit Sicherheit nicht wissenschaftlich begründet. Ja? Und deshalb ist eigentlich der Sorel in der ganzen Konfusion, die diese Theorie zum Teil hat, er hat dann auch bestimmte Ambitionen natürlich für den italienischen Faschismus, ist aber, wenn Sie so wollen, also ich mache es mal ein bisschen thesenartig für die Diskussion, wir brauchen etwas, was eben nicht nur rational begründet ist, sondern was die Emotionen von Menschen anspricht. Das sind Bilder, das sind natürlich eben auch, wenn Sie so wollen, Ursprungserzählungen und in denen spielt dann beispielsweise so etwas wie das Bild der Gründerväter natürlich eine ganz andere Rolle als in relativ rationalistischen, kritischen, textbezogenen Analysen. So. Und schließlich das Konzept der politischen Religion, was natürlich sehr stark aus der Religionstheorie und den Versuchen, so etwas wie eine Bestimmung von Religion vorzunehmen und was sich eigentlich primär bezieht natürlich auf die Legitimationsideologie der Gesellschaften sowjetischen Typs, jetzt bleibe ich mal bei dem Begriff, der für mich da charakteristisch ist, also auf den Marxismus-Leninismus im engeren Sinne. Ich sage noch mal ein oder zwei Dinge, was ist Marxismus-Leninismus? Also, weil diese Frage, und vielleicht wird die dann ja in der Diskussion eine große Rolle spielen, kann man sich auf Marx berufen oder nicht? Konnten sich diese Systeme auf Marx berufen? Ich hoffe, es ist deutlich geworden, ein bisschen gibt es schon Unterschiede. Über politische Religion in der DDR zu reden, halte ich für völligen Unsinn, muss ich ganz klar sagen. Nicht nur, weil da der protestantische und letztendlich der atheistische Hintergrund eine ganz erhebliche Rolle spielen, sondern weil es eben eine ganz andere, wenn Sie so wollen, Aufklärungstradition gibt, die da in der politischen Kultur eine Rolle spielt. Aber bleiben wir nochmal bei, was ist Marxismus-Leninismus? Ja, weil das so, also wenigstens von meiner Bestimmung. Marxismus-Leninismus ist die Verkehrung, wenn Sie so wollen, des Marxismus, so wie ihn die Zweite Internationale, Kautsky oder Ähnliches, vorgelegt haben und wie Sie sie letztendlich auch bei Marx natürlich, zumindest in bestimmten Formulierungen, ich sage, Marx experimentiert, ja, immer wieder finden. Das besteht letztendlich das Grundmodell, ganz einfach gesagt, es gibt ein quantitatives und ein qualitatives Wachstum einer ganz bestimmten sozialen Bewegung, die ist begründet in Industrialisierung, in einer Arbeiterschaft, in gewissen verbündeten sozusagen Gruppierungen, wenn man sie haben kann. Und von dort her wird gewissermaßen so etwas wie, der alte Engels schreibt das dann sogar noch, wird so etwas wie eine demokratische Machtübernahme möglich. So. Und der Lenin und ein paar andere sind der Meinung, das gilt für Russland nicht. Und was macht man dann in dem Zusammenhang? Man baut, wenn Sie so wollen, eine elitistische Minderheitentheorie, die darin besteht, dass man sagt, also das, was die Arbeiterschaft macht, das kann im Grunde genommen nur eine winzige Gruppe machen. Das nennen sie dann also sozusagen die Partei der Berufsrevolutionäre oder eine Partei neuen Typus. Und die besteht darin, und das, meine Damen und Herren, wenn Sie sich das vor Augen führen, ist im nicht moralischen Sinne eine Innovation sozusagen im politischen Denken des 20. Jahrhunderts. Ich bringe zwei Dinge zusammen, die kein Mensch zuvor zusammengebracht hat. Das wäre eine Partei von Berufsrevolutionären. Beim Weber ist der Beruf jenseits sozusagen der Etablierung das, was den Alltag ausmacht in modernen Gesellschaften. Revolutionär ist das Außeralltägliche. Also sozusagen, Sie haben eine winzige Gruppe, eben dann diese Partei der Bolschewiki, die im Grunde genommen die Massen, wenn Sie so wollen, 80% der Bevölkerung sind Bauern, dazu bringen müssen, wie immer das dann im Einzelnen aussieht, das ist dann ein großes Problem, das zu tun, was eigentlich beim Kautsky und bei anderen sowieso evolutionär sich abspielen soll und worüber der Marx nachdenkt in den unterschiedlichen Schriften, in den unterschiedlichen Phasen seines Werkes. So, Marxismus-Leninismus ist also, wenn Sie so wollen, eine absolut elitistische, nicht ökonomistische, nicht naturalistische, sondern voluntaristische Konzeption und Uminterpretation des Marxismus. Ja, daran sehen Sie aber schon, natürlich kann ich mit Texten vieles machen. Ja, also ich kann sie immer interpretieren und man interpretiert sie halt von den Situationen her. Das ist das große Problem der Wissens- und letztendlich auch der Kultursoziologie. Was aber völlig klar ist, spätestens seit 18, was ich Ihnen mit diesen zwei Skulpturen deutlich machen wollte und dann natürlich mit der Ritualisierung vieler Phänomene in der sowjetischen Kultur ist, so etwas ist auf Dauer zu stellen, nicht durch Textlesen oder durch Textexegese, sondern durch die Ritualisierung, sozusagen also die Veralltäglichung von bestimmten Dingen, bis hin zum Terror übrigens, also das ist der Stalinismus, und dann natürlich in zunehmendem Maße, und da spielt eben der Moses, Sie haben das gesehen, das hatte damit gar nichts zu tun, das Ganze finden Sie dann eben nur als Massenphänomen, die Heroisierung, Monumentalisierung, etwa in der sowjetischen Kultur. Und in dem Zusammenhang natürlich auch eine Visualisierung und letztendlich von Ordnungsvorstellungen und, wenn Sie so wollen, Machtansprüchen. Wir haben eine wissenschaftliche Theorie darüber, wie diese Gesellschaft gestaltet werden muss. Deshalb haben wir den Anspruch, Macht auszuüben. Wenn du dagegen bist, ja, kann ich mehr oder weniger human mit dir umgehen. In der Regel ist es dann eben, wenn Sie so wollen, nicht unbedingt sehr human gewesen. In bestimmten Bereichen nimmt es dann die Form von genozidalen Massenmord. So. Und das Ganze passiert, wenn Sie wieder in die Gutenberg-Galaxis hineingehen, dann haben wir, wenn Sie so wollen, auf dem roten Platz die Stalins, die Marx und die Lenin. Ja. Und das Ganze basiert natürlich durchaus wenigstens auf der Organisationsebene für die Eliten, für die Funktionsträger, durch eine Kanonisierung von Texten, Textauslegungen, die im Grunde genommen parallel zu dieser politischen Ikonologie zu sehen sind. Also das Bild, wenn Sie so wollen, für die Massen, ja, die Kanonisierung, egal ob das die Sprachwissenschaft à la Stalin ist oder eine bestimmte Interpretation von Marx für diejenigen, die diese Visualisierung dann ansonsten durchzuführen haben. Da würde ich sagen, das könnte man noch ausmalen, da lassen sich zumindest gewisse Formen sozusagen der Kreolisierung oder meinetwegen auch der Amalgamierung von rationalen Elementen mit klassischen Formen sozusagen orthodoxen, christlichen, wenn Sie so wollen, rituellen, religiösen Lebens finden. Ich kann das weniger sehen, also jetzt nicht nur, weil ich, wie Herr Henning sagte, geborener DDR-Bürger bin, ein Terminus von Herrn Stolpe, mir damals schon nicht gefallen, aber das ist eine andere Frage, das stimmt ja. Also in dieser Form, wenn Sie so wollen, könnte ich Folgendes, und dann gehen wir in die Diskussion, ja, dann vielleicht nochmal als These stellen, das schwächste Glied, wenn Sie den Sozialismus realisieren wollen, ist die Tatsache, dass sowohl die Anhänger, aber letztendlich auch in Konflikten eine Visualisierung konstitutiv ist für menschliches Handeln. Das ist beim Marx blind und der Rest reagiert in der Form, wie Sie sich das historisch ansehen können. Also beispielsweise im Falle der DDR in der kleinen Grama-Ausstellung im Kitz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zunächst mal.